Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
Hören Sie jetzt den Mitschnitt eines Panels von Deutschlandfunk Kultur. Aufgenommen im Rahmen des Berliner Festivals Popkultur vom 25. August 2025. Das Thema: Schockstarre. Wo ist die Protestkultur? Übrigens, die Popwelt ist eine absolute Dudes-Branche. Wenn sich gleich alle duzen, hat das nichts mit mangelnder professioneller Distanz zu tun, sondern mit den Gepflogenheiten der Szene. Es moderieren Christoph Reimann und Juliane Reil.
Herzlich willkommen zum Deutschlandfunk Kulturpanel auf dem diesjährigen Popkulturfestival in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass wir auf diesem schönen Festival wieder mit dabei sind. Schön, dass Sie, dass ihr hier im Kulturquartier Silent Green mit dabei seid oder uns vielleicht gerade im Podcast hört. Unser Thema heute Abend ist Schockstarre und die Frage, wo ist die Protestkultur? Der Kulturabbau, der hat ja schon längst eingesetzt. Es gibt weniger Freiräume, es gibt weniger Proberäume, es gibt weniger Fördergelder. Ein frappierendes Beispiel dafür war 2024 der Kulturetat in Berlin. Die deutsche Hauptstadt hat viele Millionen Euro für Kulturausgaben gestrichen. Es war, das ist ein krasser Sparkurs, der auch die Kultur vieler anderer Kommunen in Deutschland betrifft und auch das europäische Ausland. In Frankreich zum Beispiel, da gehen immer wieder Kulturschaffende auf die Straße seit dem letzten Jahr, weil es da eben auch massive Kürzungen im Kulturbereich gibt. Tja, manchmal sind die Kassen einfach leer und es muss gespart werden, das ist klar. Manchmal hat man aber auch irgendwie den Eindruck, dass Kultur zum Schauplatz von Kulturkämpfen wird. So zum Beispiel in den USA, wo es grundsätzlich wenig Kulturförderung gibt, aber ein Donald Trump erklärt, dass er in der Kultur sparen will.
Eben, und nur um ein Beispiel zu nennen, in diesem Mai die Kulturbundesstiftung National Endowment for the Arts, also kurz NEA, die bekam es zu spüren, Stipendien wurden da gekündigt, Zuschüsse gestrichen, Gelder wurden umgewidmet, etwa um einen Skulpturengarten US-amerikanischer Helden dann mit dem Geld zu finanzieren. Überhaupt, wenn wir in den USA nochmal kurz bleiben, Minderheiten finden dort viel weniger Auftrittsmöglichkeiten, Protest an Trump ist gänzlich unerwünscht. Und je nach Reichweite, also wenn es so ein Jack White ist oder so ein Bruce Springsteen, kommt dann auch mal ordentlich was zurück, wenn die Trump kritisieren. Und man kann dort feststellen, ja, Kultur wird instrumentalisiert, in den USA etwa auch dadurch, dass Trump das Kennedy Center seinem rechtsnationalen Kurs unterstellt. Und in Deutschland, da gibt es AfD, Neonazis und Co., die einen Popsong wie zum Beispiel L'amour toujours von Gigi D'Agostino zur rechtsextremen Hymne umschreiben und für ihre Zwecke vereinnahmen.
Ja, angesichts dieser Entwicklung fragt man sich doch aber, wo ist der Protest von künstlerischer Seite? Oder ist der vielleicht nur nicht sichtbar? Woran liegt das? Was bedeutet Protestkultur 2025? Wo sind die Stachel der Popkultur? Darüber möchten wir heute Abend sprechen und zwar mit tollen Gästen.
Genau, ich darf zuerst vorstellen, Annika Henderson. Annika, ich kann mich echt noch gut erinnern an dein Debüt. Ich glaube, 2010 war das schon ewig her. Darauf waren viele Coversongs, zum Beispiel Masters of War. Das ist im Original so ein Bob Dylan-Song, hat er geschrieben, gegen den Kalten Krieg. Und es war schon politisch, diese erste Platte. Aber politische Arbeit gehört sowieso zu dir. Nicht nur in deiner Arbeit als Musikerin, aber bleiben wir mal bei deiner Musik, weil ich dann auch super den Bogen schlagen kann zu deiner aktuellen Platte, Abyss. Ich würde ja sogar sagen, dass das ein ganzes Protestalbum ist, darauf zu finden, zum Teil wütende Songs, aber auch Songs, die Kraft spenden. Mir ging es auf jeden Fall so, dass die das Potenzial haben zu mobilisieren. Darüber wollen wir sprechen mit dir, Annika, schön, dass du heute da bist.
Ja, danke, es ist schön, hier zu sein.
Auch bei uns ist Mario Dunkel, er ist Professor für Musikpädagogik am Institut für Musik der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und er hat in Dortmund, Atlanta und New York Musik, Englisch und Amerikanistik studiert. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist Pop und Populismus und er erforscht, wie Pop und das Wiedererstarken der Rechten zusammenhängen. 2024 war er Autor und Mitherausgeber des Buches Popular Music and the Rise of Populism in Europe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie sind.
Und dann haben wir noch einen dritten Gast, der uns per Video hier zugeschaltet ist. Markus S. Kleiner ist Professor für Kultur- und Medienwissenschaft an der Hochschule für populäre Künste in Berlin. Daneben ist er Autor, Publizist und Popchronist. Und in der Funktion als Popchronist ist er auch hier besonders gefragt in diesem Talk. Im Mai ist sein Buch »Keine Macht für niemand – Pop und Politik in Deutschland« erschienen. Und das ist ein Übersichtswerk über Protestsongs in Deutschland von 1945 bis heute. Schön, dass du mit dabei bist.
Wir haben uns dieses Thema und diese Überschrift mit der Schockstarre vor ein paar Monaten ausgedacht und man hat ja im Moment das Gefühl, die Welt dreht sich einfach wahnsinnig schnell. Seitdem ist schon wieder viel passiert. Und zu dem Zeitpunkt damals dachten wir, ja, wo ist eigentlich der Protest? Also es passierte wahnsinnig viel in den USA, passiert auch jetzt in den USA. Und wir dachten, warum kommt da so wenig? Genauso, wenn man auf die Situation hierzulande blickt, warum passiert da eigentlich so wenig? Wo ist der Widerstand? Wo ist der popmusikalische Widerstand? Übersehen wir den oder passiert wirklich so wenig? Und vielleicht erstmal, ja, das war unser Eindruck, aber vielleicht habt ihr das anders wahrgenommen. Vielleicht ist in der Zwischenzeit vieles anders geworden. Deshalb zum Einstieg die Frage an euch alle. Wo nehmt ihr aktuell deutlichen Protest wahr, der sich gegen rechts positioniert?
Ja, dann, also ich fange dann an. Also dieses Mal, ich habe die Platte vor ein paar Monaten veröffentlicht und ich habe gemerkt, wie abhängig unsere Industrie von Spotify und Instagram jetzt sind. Also man bekommt nur eine Show, wenn es so viele Fans gibt oder so viele Follower, so viele Listeners. Und dann, wenn ich einen Auftritt habe, ja, man muss es die ganze Zeit dann auf Instagram veröffentlichen. Ich finde das überhaupt nicht gut und es war nie so extrem wie jetzt. Und auch die Presse berichtet nur über irgendwas, wenn es so viel Internetpräsenz hat. Und wenn man politisch werden will, wenn man so abhängig von zwei Bühnen sind, die vielleicht, man weiß nicht genau, was für Agenda da dahinter steckt. Also man weiß, es geht um Geld. Dann viele Künstler, die schmeißen sehr viel Zeit weg auf diese Bühnen auch. Also ich finde es komplett so waste of time. Ich möchte mein Leben wieder zurückhaben, bitte. Und dann viele, die haben Angst, was so Meinungen zu veröffentlichen, weil es gibt so viele Internet-Trolls auch. Mhm. Und man kann keine so echte Following da aufbauen, also Followers, ja, was bedeutet Followers, wenn die auf Instagram dich folgen? Also für mich, das ist, bedeutet gar nichts. Also zuerst, wenn man ein bisschen politischer werden möchte, wir müssen zuerst weg von dieser Plattform kommen, denke ich.
Das waren jetzt schon super viele Gründe, die eine Künstlerin, ein Künstler zu verleiten können, eben sich nicht so auszudrücken mit den Positionen, die man eigentlich vertreten möchte, also die Strukturen, Reichweiten und solche Dinge. Sprechen wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Mario, wie ist das bei dir? Hast du auch den Eindruck, USA, Schockstarre, da passiert zu wenig oder ist das irgendwie unsere Wahrnehmung?
Also Schockstarre habe ich nicht den Eindruck. Also ich glaube, es ist jetzt kein Schock mehr, von dem man sprechen kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Problem der Aufmerksamkeitsökonomie, was Annika gerade angesprochen hat. Also, dass wir über die Strukturen noch sprechen. Gleichzeitig sehe ich doch total interessante Protestmusik, auch auf Seiten linker ProtestmusikerInnen, die vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit kriegt und zu wenig gehört wird. Aber die gibt es auf jeden Fall. Die gibt es in den USA, die gibt es genauso in Deutschland. Und ich denke in Deutschland auch an unterschiedliche Genres. Also wir haben jetzt einen politisierten Schlager-Move in Hamburg gesehen zum Beispiel, also wo ein bisschen so ein Rückeroberungsversuch auch des Schlagers unternommen wird. Wir haben im Bereich des Partyschlagers sogar mit Leuten wie Finch, Leute, die sich antifaschistisch äußern und da Musik machen in dem Bereich. Wir haben im Pop verschiedene Stücke, die jetzt auch kommerziell relativ erfolgreich wurden. Also wie dieser Song Für immer Frühling. Die Künstlerin hat ja auch Heidi Reicheneck unterstützt im Wahlkampf und so weiter. Wir haben auf Seiten der politischen Akteure auch bei den Linken interessante Projekte, wie das Projekt von Karin Ley, die Stücke umschreibt, umtextet und rappt und damit auf TikTok ziemlich erfolgreich ist. Ich finde, es ist doch ein ziemlich buntes Feld und ein ziemlich interessantes Feld. Und vielleicht noch dazu zu sagen, also wenn wir über Protest im Allgemeinen sprechen, ist natürlich auch die rechte Protestkultur was, was wir im Blick nehmen müssen. Ja. Und da passiert auch viel. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, welche Musiker in AfD-Nähe auftreten, da gibt es zum Beispiel den Musiker Der Biker, das ist auch eine Art von Protestmusik, rechtspopulistische Protestmusik. Oder auch weniger bekannte Leute, also der ist noch relativ bekannt, das sind Schlagermusiker, weniger bekannte Leute wie der Künstler namens Esteban Cortez, das ist ein Singer-Songwriter, der so Anti-Grünen-Lieder schreibt. Und das ist auch eine Art von Protestmusik irgendwie. Also es ist ein riesiges Feld irgendwie, über das wir sprechen, und ich will jetzt auch keinen Monolog halten, deswegen höre ich auf.
Ein riesiges Feld. Markus, du hast zu Protestliedern geforscht und dich damit auch durch die Jahrzehnte auseinandergesetzt. Wie nimmst du das denn aktuell wahr? Nimmst du Protest wahr gegen rechts?
Ich finde, einerseits muss Protest stattfinden, wo die meisten Menschen sind. Das heißt, wir können uns nicht aus dem Netz und aus den Netzplattformen herausziehen, sondern dort, wo ganz stark rechte Agitation stattfindet, muss Protest stattfinden. Zivilgesellschaftlicher Protest, ästhetischer Protest. Ich habe es gesehen, dass gerade im Punk ist das stabilste musikalische Genre, das antifaschistisch ist per se und sich seit Ende der 70er Jahre antifaschistisch engagiert. So, das geht von den 70ern bis zur Gegenwart durch. Kein anderes popmusikalisches Genre ist in Deutschland, aber auch international so stark und so kontinuierlich dabei, antifaschistisch zu agieren. Das Problem ist, dass Plattenfirmen antifaschistische Musik nicht fördern. Antifaschistische Musik ist nichts, wo man sagt, okay, da wollen wir es jetzt hinterstellen, da wollen wir Artist aufbauen und so weiter. Das ist das große Problem. Plattenfirmen wollen Musik verkaufen. Und diese Musik muss meistens große Zahlen von Menschen erreichen, wenn es keine kleinen Indie-Labels sind und so weiter. Und insofern ist wieder das Problem, solange wir den Mainstream nicht adressieren mit Protestmusik, mit antifaschistischer Musik, werden wir nichts zum Anstoß bringen, weil solange wir im Vorgarten bleiben, also wenn man im SO36 steht und wir stehen alle zusammen und singen mit ZSK Alerta, Alerta, Antifaschista, dann sind wir im Vorgarten, sind wir sicher, sind wir safe. Das ist Selbstvergewisserung, aber ändert nichts an dieser unglaublichen Härte faschistischer Akteure und faschistischer Gedanken in unserer Gesellschaft.
Ihr geht schon sehr weit in die Analyse, aber vielleicht geben wir uns noch mal die Chance, überhaupt Protestmusik zu hören, denn wir haben ja eine Musikerin hier in der Runde. Abyss ist dein aktuelles Album, Annika, und da gibt es auch tatsächlich einen Song, der ganz konkret auf das Wiedererstarken der Rechten eingeht, und das ist One Way Ticket. Hier ein kleiner Eindruck. Das Technikteam rast schon.
Markus hat gerade von Punkmusik gesprochen, wo es eine lange Tradition gibt, aber ich würde sagen, es ist eigentlich Rockmusik, Popmusik, die du machst. Wie würdest du es nennen?
Du nennst es Popmusik?
Ja, voll. Ich fand es halt doch sehr melodisch, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist das Problem. Ich finde so, Indie ist dann in den letzten Jahren, ist jetzt Pop. Und deswegen ist es so, ah nein, jetzt fängt es an, aber... Also ich höre meine eigene Musik nicht so gern, also ich müsste dann vielleicht den Raum verlassen. Aber,
ein paar Sekunden.
Okay, ja, aber es ist so, deswegen ist es so kompliziert, weil viele jetzt in die Indie-Branche, die sind wie Mainstream-Plattenfirmen oder die, es gibt keinen Grund dazwischen jetzt, also alle wollen so wie die Mainstream-Menschen sein und Geld verdienen und so viel Follower haben und alles Mögliche, und deswegen... Ich glaube, wir müssen jetzt diese zwei Sachen jetzt wieder trennen, und dann gibt es Platz für Rebellion wieder. Vielleicht.
Wir brauchen wieder independent Strukturen, wenn ich richtig verstehe.
Ja, weil zum Beispiel auch mit meiner Plattenfirma, die möchten, dass ich nicht von Spotify oder Instagram wegkomme. Natürlich ist es nicht, weil die frech sind, die sind total gute Menschen, aber es ist natürlich für denen zu viel Risiko und die verlieren so viel Geld. Aber dann als Künstlerin, also was soll ich machen? Ich will nicht so weiter mit diesen Plattformen Geschäft machen oder was weiß ich. Und also ich glaube, der einzige Weg ist jetzt als Musikerin, man independent zu werden wieder, und dass es wieder independent heißt auch. Und
wir hören kurz rein. Ich würde sagen, auch Pop auf der Grenze zu.
Wenn du es nicht als Schimpfwort empfindest.
Nein. Also wenn es mit einem iPhone vorspielt, dann klingt es alles wie Pop. Also.
Nein, sorry. Aber
Du hast dich international mit Protestkulturen ja auseinandergesetzt. Ich würde einen Schritt gerne zurückgehen und fragen, wann sprechen wir überhaupt von musikalischem Protest? Also wann wird ein Song zum Protestsong? Weil per se ist ja Pop nicht ideologisch aufgeladen, ist ja nicht links oder rechts. Also was passiert da?
Also Musik kann auf sehr unterschiedliche Arten politisch sein erstmal. Das ist nicht allein der Text. Also man kann natürlich über den Text politische Botschaften senden. Man kann ja auch in Statements politische, klare, direkte politische Botschaften senden. In Musik kann man aber auch viel über Rekontextualisierung machen. Man kann viel über Wiederaneignung sich auch politisch äußern und dadurch auch Protest signalisieren. Das heißt, ich glaube, so allgemein lässt sich die Frage schlecht beantworten, sondern man muss sich das im konkreten Zusammenhang anschauen. Ne?
Aber vielleicht gehen wir die Frage dann nochmal weiter, denn ich glaube, Markus, für dein Buch war es ja schon wichtig, dass du auf die Texte guckst, das machst du viel. Du hast aber auch schon von Genres gesprochen, du hast vom Punk gesprochen. Wann ist ein Protestsong für dich?
Ein Protestsong ist ein Protestsong, wenn er sich gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeit etwa wendet, gegen Ungleichheit wendet, wenn er sich gegen Ausbeutung, Unterdrückung wendet. Immer dann, wenn sozusagen demokratische Kontexte verlassen werden und ideologisch sozusagen in eine Richtung gegangen wird. Also hier etwa, wenn wir bei faschistischer Musik sind oder rechter Musik sind, wenn die Ungleichheit der Menschen in Frage gestellt wird und Songs sozusagen gegen dieses Grundversprechen, die Würde des Menschen ist unantastbar, wir sind eben gleich, sobald das ansetzt. Oder gegen Ausbeutungsverhältnisse in neoliberaler Art und Weise. Also wenn ein Staat als korrupt wahrgenommen wird, als elitär wahrgenommen wird, als ausbeuterisch, ungerecht wahrgenommen wird, immer dann beginnt sozusagen der Protest, ein Uneinverstandensein mit der Ordnung der Wirklichkeit in dem Status quo. Immer von der Perspektive heraus. Das kann dann aus einer linken Perspektive heraus sein. Das kann aus einer rechten, also aus einer rechten Perspektive, gibt es ja genau solche Protestsongs. Für mich war aber wichtig, und das war in den Gesprächen mit den Musikerinnen kam das heraus, dass man nicht über Genre sprechen sollte, wenn wir über Protest sprechen. Also nicht der Hip-Hop oder der Punk an und für sich und auch nicht über eine Band oder das Engagement von einzelnen MusikerInnen, sondern sich auf Songs richten sollte. Und das war die Idee in meinem Buch, 260 Songs zu analysieren, von 1945 bis zur Gegenwart, die uneinverstanden sind mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und sich dagegen vor allem textlich richten. Also der erste Protestsong in Deutschland ist 1965 von Franz Josef Degenhardt erschienen, Wölfe mitten im Mai. Der Song, der zum ersten Mal 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die Shoah erinnert. Und damit beginnt die Tradition der Protestmusik in Deutschland. Und Tonstein und Scherben haben es dann popularisiert Anfang der 1970er Jahre. Das wäre sozusagen der Zusammenhang, wie Pop und Protest zusammengehen. Ideologisch erstmal kann es von unterschiedlichen Seiten her kommen. Was muss dieses grundlegende Uneinverstandensein mit der Wirklichkeit, in der man lebt?
Wir möchten mit euch jetzt so ein bisschen Ursachenforschung machen und als erstes nochmal in die USA blicken. Da gibt es ein paar Gegenbeispiele für Protest. Bruce Springsteen, der sich von Anfang an im Prinzip gegen Trump gerichtet hat oder ihn kritisiert hat, ihn auch als korrupt, inkompetent und verräterisch bezeichnet hat und gerade erst in der letzten Woche Jack White von den White Stripes, der sich auch einen kleinen Schlagabtausch mit dem Weißen Haus geliefert hat. Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass die Künstlerstimmen in der zweiten Amtszeit von Trump nicht so laut sind wie in der ersten Amtszeit. Woran liegt das? Also ich habe mit einem Künstler gesprochen und der hat tatsächlich von einer Schockstarre gesprochen, dass man sich erstmal sammeln muss, neu orientieren muss und in seiner Bubble bleibt.
Also ich glaube, viele haben auch mehr Angst jetzt dieses Mal. Also ich kenne einen sehr berühmten Künstler in Nordamerika und er hat echt Angst und versucht jetzt Staatsangehörigkeit in Frankreich zu bekommen. Er weiß schon, dass es nicht besser wird jetzt. Also ja, ich glaube, deswegen Menschen, die brauchen ein bisschen Zeit, um zu sehen, okay, wie kann ich jetzt was machen? Wie kann ich am besten so meine Bühne benutzen? Jetzt, wir sind in dieser Zeit, wo alle erwarten alles so sofort. Also, ja, morgen musst du anfangen oder jetzt oder, ja, natürlich muss man jetzt oder morgen mit bestimmten Sachen anfangen. Aber es ist so, in den Zweiten Weltkrieg, es gab auch Jahre dazwischen. Also, es gibt unterschiedliche Menschen. Ein paar können sofort reagieren, andere müssen dann, wenn die dann müde sind, dann kommt die zweite Reihe, dann kommt die dritte Reihe, also vierte. Und wir müssen alle einander unterstützen gegen Rechts und Rechtspolitik. deswegen, ich finde auch diese Sache, wo Leute sagen, ah ja, die machen nicht genug oder die sagen gar nichts oder was weiß ich. Also besser die Zeit benutzen, um deine Meinung auszudrucken und deine zu benutzen und nicht dich um, was die anderen nicht machen, beschäftigen, weil das ist auch so a waste of energy. Ne? Ich finde, wir sollen alle so jetzt aktiv werden und versuchen so miteinander zu arbeiten und auf jeden Fall in diese linke Seite oft Menschen kämpfen einander und deswegen auf diese rechte Seite, die vereinen sich auf Hass. Es ist so irgendwie einfacher. Ich lese so diese Maya Angelou Buch und irgendjemand hat gefragt, ja, was ist dir wichtiger, Black Rights oder Frauenrechte? Und sie sagte, ja, wir sollten nebeneinander kämpfen. Also beide sind genauso wichtig. Also ich glaube, wir sollten uns vereinen auf unsere Kämpfe und nicht nur immer sagen, ah ja, du kämpfst für das und nicht für das. Also es ist jetzt ein Schritt weiter. Also wir müssen zusammenarbeiten.
Solidarität, die Suche nach Solidarität oder den Wunsch danach höre ich dabei raus. Vielleicht auch so eine künstlerische Zersplitterung oder so etwas. Du hast auch Angst angesprochen. Ich glaube, die Angst hat auch verschiedene Dimensionen. Also die Angst vor Willkür, die Angst vor Zensur vielleicht, die Angst, gecancelt zu werden in sozialen Medien, die Angst, nicht mehr unterstützt zu werden von großen Plattformen, über die man seine Musik eigentlich anbietet. Vielleicht nochmal, ja, weitergedacht, Mario, Markus, wie seht ihr das? Also diese Ursachenforschung einer Schockstarre in den USA.
Wenn wir über die USA sprechen, würde ich Annika zustimmen, dass es gerade bei den großen Celebrities relativ still ist seit der Wiederwahl von Donald Trump. Und das hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass es Abhängigkeiten gibt, dass man einen Teil des Publikums nicht verschrecken möchte, dass man Angst hat vor Repressionen, das glaube ich auch. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es gleichzeitig aber auch Musikszenen gibt, wo Protest stattfindet und der sich auch lautstark äußert, was man vielleicht nicht so mitkriegt. Also jemand, den ich sehr viel höre im Moment, ist Jesse Wells. Das ist ein Singer-Songwriter, ist wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20 oder so, der mich sehr an Bob Dylan erinnert, den jungen Bob Dylan. Also da findet man schon klar politische Statements, Protestlieder. Und ich glaube, ja, vielleicht muss man eher dort suchen, vielleicht, ja.
Wie siehst du das, Markus?
Die Freiheit der Popmusik ist an eine Grenze gekommen in den USA. Das heißt, ein verurteilter Straftäter ist Präsident und er ist narrenfrei. Egal, was er tut, er kommt damit durch. Er kriegt Protest, aber immer weniger Protest. Musikerinnen solidarisieren sich immer weniger gegen Trump, weil sie Angst haben, dass ihre Kunst, ihr Auftreten bestraft wird, sanktioniert wird. Und das hatten wir in Deutschland etwa in der ehemaligen DDR, weil das Popmusik machen, das Rockmusik machen viel riskanter als in der BRD, wo man fast alles machen konnte und nicht dafür sanktioniert wurde. Und das ist die große Gefahr, die der Kunst entgegensteht, die dem Popmusik entgegensteht. Wenn die Freiheit der Popmusik bedroht wird, dann steht auch die Freiheit der Kunst auf dem Spiel. Und dann wird es schwierig, Solidarität, Widerstandsgemeinschaften auf den Weg zu bringen oder diese als Gegengewicht, als Gegenstimme zu hören. Und das erleben wir sehr, sehr eindeutig und sehr drängend in den USA gerade.
Und nun ist die Frage, steckt dahinter eine Strategie? Also wir erleben diese Attacken, wir erleben diese Angriffe, aber ist es Teil einer gezielten Strategie von Rechtspopulisten oder ja von Rechten, aktuell in den USA, eben die Kultur zu attackieren, darunter eben auch Musiker, um sie weniger hörbar zu machen? Also wir haben gehört, klar, wenn man will, dann kann man halt die Artists hören, die man hören möchte. Aber ist es, Mario, eine Strategie, die dahinter steckt, die klar zu erkennen ist?
Also was man beobachten kann, glaube ich, ist, dass einzelne bekannte Beispiele herausgenommen werden und die sehr scharf attackiert werden. Das sieht man bei den Universitäten, also erst mit Columbia, dann mit Harvard. Und ich glaube, dass so etwas sehr abschreckend wirken kann, auch auf Musikerinnen und Musiker, weil man möchte nicht die erste Musikerin oder der erste Musiker sein, dem oder der das in dieser Art widerfährt. Ich glaube schon, dass das eine Strategie ist.
Ich würde da gerne gleich mit einer Frage an dich anschließen, welche Bedeutung es für rechte Kräfte hat, Künstler und Kunst zu Feindbildern zu stilisieren.
Also dieses Feindbild der linksliberalen Elite lässt sich auch über die Musik verkörpern oder es lässt sich ja über die Musik heraufbeschwören sozusagen. Das wurde ja auch in der Vergangenheit schon versucht mit Leuten wie Taylor Swift zum Beispiel, als sie sich dann geäußert hatte vor der letzten Wahl. Und solche Feindbilder sind im Rechtspopulismus ganz zentral. Also im deutschen Rechtspopulismus oder Rechtsextremismus ja auch, ist es ja beispielsweise dieses Feindbild auch der linksliberalen Elite, das ganz zentral ist, dass wir sogar auch in der Musik finden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr weiter über USA nur sprechen wollt, aber
gerne,
ich finde eigentlich die Parallele ganz interessant.
Wir können gerne über den Bogen jetzt schlagen nach Deutschland, okay. Ja.
Weil es auch im Umfeld der AfD Anti-Grünen-Lieder gibt, was eigentlich ganz ähnlich ist dem. Also es gibt einen Song von diesem Esteban Cortez beispielsweise über Annalena Baerbock, wo Annalena Baerbock als so eine Art ja, linksliberales Feindbild heraufbeschworen wird. Und ich glaube, da gibt es Parallelen im internationalen Rechtspopulismus.
Aber es ist ja ganz interessant, wir haben natürlich trotzdem eine andere Situation in den USA im Vergleich zu Deutschland. Also wir haben hier auch eine Situation, wo öffentliche Förderung von Kultur ja, herbe Einschnitte erlebt hat. Weniger Geld ist damit auch für Musik da. Das hat aber nicht zwangsläufig etwas mit einer politischen Agenda zu tun. Die Berliner Kulturlandschaft, behaupte ich ganz einfach mal, die hat begriffen, es gibt Einsparungen, damit müssen sie umgehen, es ist kein Geld da und der Druck auf die Künstler wächst natürlich trotzdem. Annika, überlegt man sich da, was man macht, was man veröffentlicht?
Ja, in den letzten Jahren zum Beispiel, es gab immer so diese, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber viele haben gesagt, ja, man bekommt dann keine Förderung, wenn man öffentlich über Palästina spricht. Und zum Beispiel, ja, ich habe keine Förderung in den letzten 2 Jahren bekommen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder was. Aber am Ende, ja, als Künstlerin, also ich versuche immer weiterzugehen und Geld war sowieso nie mein Ziel. Aber ja, natürlich ist es schwieriger geworden. Und wenn ich versuche, so mit Band unterwegs zu sein und alle erwarten eine Band, ja, das kostet Geld. Und es ist echt schwierig, dann unterwegs zu sein und ich überlege, ob ich vielleicht was anderes machen kann, weil vielleicht ist es sowieso nicht das beste Weg, um so irgendwas über diese Sachen zu sagen. Also durch Musik meine ich jetzt, mit Band unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht könnte ich was anderes machen oder Besseres machen.
Mhm. Wann hast du das Gefühl, dass die Musik vielleicht nicht ausreicht, um...
Also jetzt langsam, also ich weiß es nicht mehr. Also vielleicht haben andere Leute mehr Energie, aber ich habe es jetzt 16 Jahre lang gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ich mache immer weiter. Es gibt ja immer diese Phasen, wo ich denke, ja, ich habe keine Energie mehr und dann wache ich auf und dann denke ich, okay, ich will noch eine Platte jetzt machen. Also es gibt immer, aber ja, natürlich, die Neuen müssen auch so viel ja, Energie einstecken und auch das Publikum muss weiter kaufen oder auch Interesse haben in Musik. Weil ich glaube, viele sind sehr passiv jetzt geworden. Also vielleicht war es immer so.
Von deinen Kollegen meinst du?
Nein, in so Zuhörer. Natürlich nicht alle. Es gibt viele, die immer noch sehr aktiv sind und suchen Musik. Aber viele, die hören nur dann Spotify-Playlists an. Und dann natürlich, ja, dann gibt es keine so Punklieder oder diese Sachen. Labels, die haben kein Interesse für solche Musik. Weil man kann es nicht an O2 verkaufen oder jemand.
Das heißt, als Künstlerin, als Künstler braucht man einen langen Atem.
Oder Kulturförderung.
Oder Kulturförderung.
Beides.
Wie ist es mit der Kulturförderung? Markus, was denkst du, welche Bedeutung hat Kulturförderung im Kampf gegen rechts?
Sie hätte eine große Bedeutung, aber wenn wir unseren Kulturstaatsminister sehen, der nun weit entfernt davon ist, ein Progressiver zu sein oder jemand zu sein, der die Räume öffnet, dann sehen wir, wie schwierig es ist, Kultur in all ihrer Vielfalt und Diversität zu fördern, Räume offen zu halten, ein Empowerment anzubieten, das Plattenfirmen nicht anbieten. Weil wir müssen, ich muss mich da nochmal wiederholen, wir können über alle Subkulturen und alle Nischen sprechen, aber wenn wir ästhetisch auf die Gesellschaft einwirken wollen, muss es vom Mainstream heraus kommen. Eine Band etwa wie Broilers, die ein Stadion füllt, die eine klare politische Haltung hat, ist ein Träger bei Personen, die da vielleicht unentschieden sind oder in Grauzonen sich bewegen und so weiter, eine Haltung reinzubringen. Und wir brauchen die Räume, in denen es eine Gegenkultur geben kann. Nur wenn wir sehen, wie die aktuelle Bundespolitik ist, vor allem auch gerade die Kulturpolitik ist, sehe ich diese Räume nicht, sehe ich diese Förderung nicht und sehe ich Gelder, die eingesetzt werden, eben nicht für das, über das wir hier sprechen. Und das halte ich für äußerst bedenklich, wo schon in einer Nicht-AfD-Regierung Haltungen eng gemacht werden, die man eigentlich erst denkt, naja, das ist ein anderes politisches Lager.
Was denkst du, Mario, welche Rolle spielt Kulturförderung für den Kampf gegen rechts?
Sie könnte eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich denke vor allem an eine Art von Kulturförderung, die ja mehr im Bereich von Community Engagement und Gemeinschaftsdienst angesiedelt ist. Also die in die Richtung geht, dass wir wieder mehr Musikleben haben im ländlichen Raum, die öffentliche Musikschulen fördert, eine viel stärkere Investition in musikalische Bildung, weil das ja die Angebote sind, die dazu führen können, dass Menschen auch ein Erlebnis von Gemeinschaft haben und dass Gemeinschaft was Positives ist, dass man gemeinsam Ziele erreichen kann, dass man solidarisch sein kann. All solche Dinge werden ja auch über Musik verhandelt. Also in so eine Richtung würde ich mir eine viel, viel stärkere Kultur- und Bildungspolitik wünschen.
Markus, du hast gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, die Mainstream-Artists sind auch gefragt, sich zu positionieren gegen rechte Stimmen in Politik und Gesellschaft. Mario, du sagst, es muss eben auch eine Breitenförderung geben. Das sind natürlich Positionen, die sich überhaupt nicht gegenseitig ausschließen. Annika, du bist mit deiner Musik natürlich auch in speziellen Kulturen, Subkulturen unterwegs. Was wir jetzt schon mehrfach gehört haben oder was auch schon mehrfach anklang, ist, dass vielleicht selbst in einer Welt, in der es weiterhin viel Kulturförderung gibt, und wir können ja stolz sein auf die Förderung, die es noch gibt, sonst würde es auch dieses kleine Festival gar nicht geben. Aber selbst dann bei, ich glaube, 100.000 Songs täglich bei Spotify, kann man da durchdringen als Artist oder fühlt man sich da nicht total lost? Sind es die Konzerte, Annika, aus denen du dann deine Kraft ziehst? Oder was sind deine Kanäle, um deine Leute zu erreichen?
Ja, das frage ich auch mich selbst so jeden Tag jetzt. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich versuche wieder neue Wege zu finden. Wie gesagt, so von diesen Bühnen so wegzukommen oder diese Monopolies dann wegzukommen. Weil ich finde, es gibt keine Zukunft in diese zwei Sachen. Ich versuche immer so neue Sachen zu besuchen in Berlin oder ich bin sehr oft unterwegs und es gibt sehr viel los jetzt gerade. Also viele neue Energie auch und die sind auch politisch und in Berlin natürlich, es gibt eine sehr große Queer-Scene und das ist auch sehr, normalerweise sehr politisch. Es ist sowieso jetzt ein von den betroffenen Gruppen in unserer Gesellschaft, also jetzt immer wieder, es wird angegriffen. Also ja, deswegen ist es vielleicht jetzt auch politischer geworden. Es war immer politisch, aber jetzt ist es wieder vielleicht offensichtlicher. Ja, ich weiß es nicht.
Mhm. Damit sind wir ja schon in den aktuellen Diskussionen und schauen ja wirklich auf die Form und auf die Orte auch von Protest. Aber wie kann es Musik überhaupt schaffen, dann auch durchzudringen und etwas zu bewirken? Also was hat Musik für eine Chance, tatsächlich ein Zeichen zu setzen? Mario.
Ja, wenn ich die Antwort darauf hätte. Es ist schwierig. Man kann jetzt versuchen, sich so ein paar Songs anzuschauen, die relativ viele Menschen erreicht haben. Ein Beispiel dafür wäre dieser Song Für immer Frühling. Ja. Gleichzeitig sind es Ausnahmen oder sind es nicht viele Songs, die mir einfallen würden, die das geschafft haben. Und ich glaube, diese Schwierigkeit wird bleiben. Also man kann natürlich Spotify und Streaming-Anbieter versuchen zu regulieren. Man kann versuchen, sich als Gemeinschaft zusammenzutun und solidarisch miteinander zu sein, versuchen, alternative Plattformen zu nutzen. Alles kommt irgendwann an seine Grenzen. Ne? Also Spotify zu regulieren, ich weiß nicht, ob der politische Wille da ist im Moment. Sich zusammenzutun als Gemeinschaft ist auch schwierig, um damit mithalten zu können mit einfach dieser Marktmacht von Spotify. Man kann versuchen, die sozialen Medien ein bisschen anders zu nutzen, aber das ist auch irgendwie eine Kompromisslösung. Also, dass man eben auf so einer Plattform wie Instagram dann eben nur sehr begrenzt postet und versucht, darüber Leute auf andere Kanäle zu locken oder sowas, ist aber auch sehr, sehr begrenzt, was man da machen kann.
Und das sind
schon
zwei
Schwierigkeit
Punkte.
Das heißt, diese Schwierigkeit wird bleiben. Ich will aber noch vielleicht kurz dazu sagen, dass es auch keine komplett neue Schwierigkeit ist. Ne? Also diese Konflikte zwischen den großen Record-Labels und Musikerinnen und Musikern, die gibt's schon lange und die gab's auch schon in den 60er Jahren. Also ich erinnere mich daran, dass Charles Mingus mit Columbia nicht den Text von einem Lied aufnehmen durfte, den er geschrieben hatte über die Little Rock Crisis. Also Charles Mingus, der Jazz-Bassist, und hat dann eine Instrumentalversion von dem Lied aufgenommen. Das war 1959 und so. Also diese Art von Schwierigkeit ist was uns schon lange begleitet, auch in der Musik.
Also Abhängigkeiten im Prinzip, nur von wem wir abhängig sind, das hat sich so ein bisschen gewandelt schon mit den sozialen Medien. Das ist das eine, was du schon angesprochen hast, und mit den Streaming-Diensten Spotify, das ist so ein bisschen das andere. Und ich meine, 100.000 Uploads an Songs pro Tag bei Spotify, ist es da auch einfach so, dass so ein Protestsong, der vielleicht veröffentlicht wird, im Meer der Menge untergeht und gar nicht ankommt?
Vielleicht die Frage an Markus, denn du hast ja auch Zeiträume beleuchtet, in denen es eben anders war.
Ich finde, einen ganz wichtigen Aspekt ist, Protestmusik an soziale Bewegungen zu binden. Und wir haben erstaunlicherweise keinen Soundtrack zu Fridays for Future. Es gibt keine Musik von Fridays for Future wirklich, die die Proteste trägt, wie das noch in den 70er Jahren mit Keine Macht für Niemand. Das war eine der großen Hymnen des Protestes und des Widerstandes. Das wäre sozusagen eine Idee, eine kleine Idee, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie das komplett verändert werden kann. Aber im Moment, Musik an soziale Bewegungen zu binden. Und zum anderen ist es aber, sind die Nutzerinnen von Musik gefragt, weil die Idee einer politischen Regulierung der Streamingdienste ist eine wahnsinnig nette Idee. In den nächsten Jahren wird dazu überhaupt nichts kommen. Die Machtmonopole, auch von Spotify, eine Ausbeutungsplattform für KünstlerInnen, das wird sich nicht ändern. Wir haben aber auch viele Alternativen oder einige Alternativen. Und dann könnten sich NutzerInnen sozusagen dazu entscheiden, weg von Spotify, vielleicht aus der Bequemlichkeit heraus, aus der Komfortzone heraus und andere Dienste nutzen. Und es muss generell gelegt werden, was sind die Alternativen? Weil die Alternativen ist nichts, was konsumiert werden kann. Das muss mir vorgelegt werden und dann konsumiere ich. Man muss eben auch selbst überlegen, ob es nun Labelgründungen sind oder wie auch immer, was kann man selbst tun, um eine Situation zu verändern und nicht nur Widerstand oder Ideen von Widerstand konsumieren.
Mhm. Na, ich glaube, du kannst vielleicht, Annika, die Leute verändern, die auf dein Konzert kommen, oder du kannst sie empowern oder du kannst irgendwie... Früher hatte so dieser Begriff Preaching to the Converted so einen negativen Beigeschmack, weil man immer sagte, na gut, vor den Leuten, die eh meiner Meinung sind, muss man ja gar nicht mehr irgendwie preachen. Aber inzwischen würde ich sagen, na gut, wir haben ja alle den Onkel, der irgendwie abdriftet oder so etwas. Und der Priester, der predigt natürlich auch zu seinen Schafen, damit die Herde zusammenbleibt. Also vielleicht ist das auch eine wichtige Funktion, die Wertevergewisserung, die auf solchen Konzerten stattfinden kann. Annika, also du gehst ja bewusst mit deiner Musik auch in die Konfrontation. Was wünschst du dir, was soll so ein Publikum mitnehmen, wenn es nach Hause geht von deinem Konzert bestenfalls?
Ich glaube, es war wichtig, dass alle da waren, also zusammen. Und es sollte immer noch ein sicherer Ort sein für alle, wo wir in Wirklichkeit zusammenkommen können. Also deswegen ist es sehr wichtig. Deswegen versuche ich diese Tournee in Nordamerika und Kanada. Ich sollte im September dahin und es ist echt schwierig, diese Tournee durchzuziehen, so finanziell und auch so mit so viel Widerstand von Visum und alles Mögliche.
Also aber schlimmer als zuvor?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, weil ich glaube, diese Orte, weil wir fliegen nicht nur nach New York oder LA, aber auch diese kleinen Städte. Und ich glaube, diese Communities, die brauchen auch Unterstützung. Und ich glaube, ich kann irgendwas da machen. Also es ist für mich so vielleicht wichtiger, als dann einen Post auf Instagram zu posten, weil ich verkaufe immer Merch, ich mache alles selber. Und dann unterhalte ich mit vielen Leuten und wir haben sehr interessante Gespräche dann, und das ist mir am wichtigsten, also dass wir weg von unserem Rechner kommen, weg von dem Computer, und in diese Wirklichkeit können wir dann wirklich Widerstände aufbauen. Also natürlich in beide Bereichen, und wir müssen auch Hackers wieder zu die linke Seite bringen, weil die arbeiten alle für Tech jetzt, aber das ist so in die falschen, also ja, wir müssen die wieder zu die linke Seite bringen und als Widerstand da in dem Bereich.
Du sprichst ja schon die Bandenbildung an oder im Prinzip so ein bisschen das Netzwerken und mit der Gemeinschaft arbeiten. Und Markus, du hast vorhin auch schon von der Bewegung gesprochen, die eigentlich notwendig ist, damit Musik dann auch wirken kann. Und das ist ja so eine Sache, die einem beim Protest auffällt, finde ich, dass es eigentlich immer Einzelkämpfer sind, die sich da zu Wort melden. Das einzige Beispiel in der deutschen Geschichte, muss ich sagen, das mir einfällt von einem Zusammenschluss, Markus, ist Brothers Keepers. Das war ein Zusammenschluss von afrodeutschen Künstlern, die sich gegen Rechtsextremismus stark gemacht haben. Das war 2010. Sonst fällt mir tatsächlich kein Zusammenschluss ein. Warum ist Protest so vereinzelt? Woran liegt das?
Da kommt es auf die Musikkultur an. Im Punkbereich, etwa um ZSK, gibt es viele Initiativen gegen Faschismus, die sozusagen auf Solidarität setzen. Viele Bands wirken zusammen, auch bei Festivals. Also da ist der Gedanke, wir machen das zusammen. Wir haben zusammen ein Thema, ein Anliegen und möchten das gemeinschaftlich bei einem Festival in solidarischen Aktionen und so weiter, in politischen Aktionen zusammenbringen. Auf der anderen Seite ist Musik größtenteils ein Einzelkampf. Band gegen, ne, alle Bands, die da sind, weil in der Musikszene ist es so, 10% der Bands teilen sich 90% des Musikmarktes. Die anderen 90% müssen sich auf die übrig gebliebenen 10% stürzen. Und insofern geht es immer um Sichtbarkeit, Wahrnehmung, gefunden werden, gehört werden und so weiter. Und genau dieser Ansatz zu sagen, wenn wir uns antifaschistisch verstehen, radikaldemokratisch, wie auch immer, dann müssen wir uns zusammenschließen. Dann muss die Idee von Solidarität und Widerstand zusammengehen und weg davon, Einzelkämpferinnen zu sein, zu denen man von der Industrie gemacht wird. Ja, das ist einfach das Problem, das wir haben. Auch Streaming macht uns zu Einzelkämpferinnen. Wer hat die meisten Downloads, Aufrufe? Wer hat die meisten Likes? Wer hat die meiste Interaktion? Also es ist eine algorithmische Produktion von Wirklichkeit. Und damit kann man sich nur solidarisch gegen wehren und nicht als Einzelne oder als Einzelne.
Zusammentun, ist das etwas, worüber du sprichst mit deinen Leuten, mit deinen Freunden, Freundinnen aus der Musik, Banden bilden?
Ja, also ich versuche, ich weiß es nicht. Aber ja, auch auf Konzerte, oft, wie gesagt, ich spreche dann mit Menschen und oft haben die auch eine andere Meinung. Also ich wurde angeschrien letztes Mal in Hamburg. Aber wenigstens ist es in die Wirklichkeit und wir können uns unterhalten und da sagen, okay, ja, danke für deine Meinung und das ist meine Meinung. Und dann, ich finde das gesünder als im Internet, wo alle einfach so, wie er gesagt hat, so diese Einzelkämpferin und man muss keinen anderen zuhören. Also ich habe eine andere Meinung, also kann ich dich einfach löschen aus meinem Leben. Und das ist nicht die Wirklichkeit. Wir müssen miteinander irgendwie leben und auch ab und zu Meinungen hören, die mir nicht zustimmen, aber dann durch diese Unterhaltung können wir vielleicht was lernen und dann weiterkommen.
Mario, was denkst du, welche Rolle spielt Solidarisierung zwischen KünstlerInnen?
Ja, ich glaube, dass Markus einen wichtigen Punkt angesprochen hat, der nicht nur den Bereich der Musik betrifft, sondern eben auch die Universitäten beispielsweise. Es ist auch schwierig, sich an den Universitäten zu solidarisieren, weil der Kapitalismus auch so stark Einzug erhalten hat in die Art und Weise, wie Universitäten funktionieren, also dass man ständig in Konkurrenz ist mit den eigenen KollegInnen um Drittmittel, also zusätzliche Förderungen, auf die man sich bewirbt. Und das macht Solidarisierung schwierig, glaube ich. Und gleichzeitig gibt es aber auch so einige Hoffnungsschimmer, finde ich. Also ich habe vorhin schon mal den Schlager-Move in Hamburg genannt, also so Festivals, die sich politisch positionieren, wo sich Menschen zusammentun, trotz dieser Strukturen. Ich würde das gerne weiter beobachten, was da in Zukunft passiert. Man müsste sich das mal genauer anschauen. Aber ich glaube schon, dass es Solidarisierung gibt, auch innerhalb der Musik.
Sind andere Länder weiter? Also du blickst ja auch in deiner Forschung oder mit deinen forschenden KollegInnen auf andere Länder. Kann man sich da was abgucken?
In dem Projekt, was wir gemacht haben, haben wir uns Rechtspopulismus angeguckt in diesen unterschiedlichen Ländern bis 2023. Und da kann man sich nicht so viel abgucken. Also das kann ich nicht so richtig sagen. Das weiß ich nicht.
Trotzdem, wie schwierig ist es, widerständig zu bleiben bei diesen knappen Kassen?
Also das hängt davon auch ab, weil es knappe Kassen gibt, dann viele benutzen AI, aber AI hat auch oft keinen Platz für politische Musik, weil wenn man so diese Formulas benutzt, dann oft politische Lieder, die werden ich weiß nicht, wie man es sagt, aber ja, es gibt keinen Platz dafür da drin, weil alles ist so perfekt und schön gemacht. Aber wie kann AI auch politisch sein? Ich weiß nicht. Aber ja, wegen dieser, weil keiner jetzt oder weniger Geld hat, benutzt man diese Kurzwege. Also ich nicht, aber viele. Also Mainstream auf jeden Fall. Und dann, ich glaube, deswegen gibt es auch nicht so viel politische Musik oder Meinung in Musik allgemein.
Über die sozialen Medien haben wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen, aber AI, welchen Einfluss hat das auf die Protestkultur? Annika hat ihre Meinung dazu schon gesagt. Was denkt ihr, Markus und Mario?
Also ich finde, es gibt ein schönes Beispiel, gerade Kommando Internet, kennt ihr vielleicht, Malle Antifa. Das ist KI-Antifa-Schlager, um sich sozusagen hier in diesem registrierten Genre auf einer kritischen Ebene zuzuwenden. Auf der anderen Seite ist so ein Gespräch mit Studierenden, mit MusikerInnen, ist es so, dass sie KI nutzen als Anregungskulisse beim Songschreiben oder um eben auf Sample-Datenbanken und so weiter, sind ja immer schon lange vor der großen KI-Diskussion auch vorhanden gewesen. Die sagen, dass sie es nur als Anregungskulisse nutzen und auch nicht sozusagen damit ihre Musik machen wollen. Nur wenn man sich die aktuellen erfolgreichen Songs anschaut, ist halt immer mehr KI-Musik, die wir haben. Und das ist natürlich, es ist einfacher, es ist billiger, es geht schneller. Und das ist natürlich ein Anpassen an ein neoliberales System, in dem es nicht primär um Kunst geht, sondern um eine Gestaltung von Wirklichkeit, auch Transformation, das heißt ja auch digitale Transformation, nicht umsonst, von Wirklichkeit, in der Momente wie Widerstand und Protest, Solidarität und so weiter nur relevant sind, wenn sie große Publika erreichen und man damit große Publika mit den kleinsten Mitteln erreicht. Und da ist KI eine Herausforderung, wenn man sich immer mehr darauf verlässt, die Arbeit abzugeben oder einen Großteil der Arbeit abzugeben und damit trotzdem wahnsinnig erfolgreich sein möchte.
Ich schlage vor, dass wir jetzt in der Diskussion das Ende einleiten, und zwar mit einer Blitzrunde. Vielleicht in wenigen Sätzen die Frage an alle, eine Antwort darauf, wie eine widerständige Protestkultur aussieht in der nächsten, in der nahen Zukunft. Wer möchte anfangen?
Ich kann ja mal loslegen. Also ich glaube, eine widerständige Protestkultur muss eine Kohärenz aufweisen zwischen Grassroots, also solchen Dingen wie kleinen Gemeinschaften, die sich zusammentun, die sich solidarisieren, also sowas wie Community Engagement einerseits und sehr sichtbaren Mainstream-Symbolen von Kultur andererseits. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, dass sich beispielsweise Mainstream-Leute, die sehr sichtbar sind, auch solidarisieren mit diesen Bewegungen. Ich glaube, das wäre ein ganz zentraler Punkt.
Annika, was denkst du, wie könnte Protestkultur der nächsten Zukunft aussehen?
Ich glaube, alle müssen mitmachen und nicht nur auf die Stars abhängig sein. Also alle haben dann einen Job oder so. Ja, alle müssen mitmachen einfach. Also es gibt nur so einen Weg. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur einen Weg, sondern alle müssen was organisieren, was Sinn für sich selbst macht. Also wenn es ein Konzert oder in meinem Bereich Musik oder was weiß ich, aber alle müssen einfach so in die Wirklichkeit was machen und dann, wie gesagt, hoffentlich die Hacke auch zurückbringen. Und dann gibt es auf verschiedene Ebenen dann Kämpfe oder Kämpferinnen. Also, aber es ist schwierig, wenn man auf diese A-Listes wartet, also Filmstars wartet und denkt, ah ja, die sollen alle was darüber sagen. Ehrlich gesagt, man muss für sich selbst aussuchen, ob man das macht. Und diese Leute, Filmstars oder Musiker, die können nicht alle so Martyrs sein. Also vielleicht ein paar können diese Bühne benutzen, aber es ist auch irgendwie so, warum? Also warum können wir nicht alle was mitmachen? Also warum können wir unser Leben nicht jeden Tag so mit kleinen Entscheidungen ändern oder kein Tesla kaufen oder kein, was weiß ich, also Boykotts oder kleine Sachen veranstalten, also Veranstaltungen organisieren, dass wir zusammenkommen, das ist auch wichtig. Aber ich stimme zu, natürlich haben Leute auf unterschiedlichen Ebenen dann auch, you know, a job to do.
Also raus aus der Komfortzone.
Markus?
Protestkulturen, die erfolgreich sein wollen, müssen sozial geteilt sein. Wir leben aber gerade in einer Zeit, in der relativ viel auseinanderfällt und viele immer dagegen sind, auch gegen andere sind. Und wenn wir uns die Linke anschauen, ist die Linke komplett zerfleddert und zerfallen. Und das ist die Stärke der Rechten, dass sie vermeintlich auch in ihrer Zersplitterung Seite an Seite stehen. Und das ist das große Problem. Das Zerfleddern auf der einen Seite, das Erstärken von Einheit und der Idee von Einheit in der Vielfalt. Und Protest, der nicht sozial geteilt ist, wird niemals erfolgreich sein.
Ich würde mich erstmal bedanken jetzt bei der Runde und für die Diskussionsrunde. Annika, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke. Und dann sage ich auch Free Palestine. If he's gonna get a platform, then fuck that, man.
Mario, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und Markus, vielen Dank, dass du uns zugeschaltet warst, viel zu tun hast, aber trotzdem dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank an euch, an unser Publikum. Wir verabschieden uns. Christoph Reimann hat hier moderiert, zusammen mit mir, Juliane Reil. Einen schönen Abend, ein schönes Festival.